Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Professor Dr. Christian Rieck von der Frankfurt University of Applied Sciences sowie unser CEO Dr. Georg Kraus. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Christian Rieck.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Professor Christian Rieck, Sie sind ja Professor an der, ich habe es mir gerade noch mal merken müssen, Frankfurt University of Applied Sciences. Ich verfolge Sie jetzt schon seit, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren. Sie haben ja einen echt coolen YouTube-Kanal. Irgendwann mal ist er mir angezeigt worden und Sie haben sich halt sehr stark so mit dem Thema Spieltheorie auch verbandelt und das so als Ihr Thema letztendlich auch zu Ihrem Thema gemacht. Und das fand ich sehr spannend, weil über die Spieltheorie kann man ja ganz viele Phänomene und Muster in Gesellschaften, in Unternehmen und Ähnlichem versuchen zu analysieren und ich sag's mal zu dekonstruieren auch auf eine Art und Weise. Schön, dass Sie da sind.
Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ja, wir haben eben schon einmal vor dem Gespräch hier ein kleines, kurzes Gespräch gehabt. Also ich bin sicher, es wird gleich spannend.
Ja, wir haben ja gerade einen Spaziergang gemacht und haben nochmal dann überlegt, ja, worüber wollen wir denn jetzt hier gemeinsam reden? Und ich würde so ein Thema mal in den Ring werfen wollen. Und das ist, ich selbst beschäftige mich als Unternehmensberater sehr viel mit dem Thema Strategien, Unternehmensstrategie. Wie können wir Produkte, Märkte angehen? Wie können wir besser sein als der Wettbewerber? Wie müssen wir uns strategisch positionieren? Welche Themen kommen in den nächsten Jahren auf die Märkte zu? Konsumentengeschmäcker ändern sich, Technologien kommen. Und da müssen sich ja Unternehmen permanent eigentlich dem anpassen. Und in einer bestimmten Art ist das auch eine Form von Spieltheorie, was wir da machen.
Naja, Strategie ist ja ein ganz elementares Konzept in der Spieltheorie. Ja, also ist ja
Basic.
Ja, Basic würde ich es mal gar nicht nennen. Das ist ein sehr schwieriges Konzept eigentlich. Ja. Aber wenn Sie irgendeines der klassischen Spieltheoriebücher aufschlagen, also noch aus der Zeit, in der es nur aus der reinen Mathematik herauskam, können Sie sicher sein, das Wort Strategie taucht auf der ersten Seite auf. Natürlich dann nur irgendwie mathematisch definiert, ja, eine Strategie ist, und dann kommen irgendwelche komischen wüsten Formelzeichen. Ja. Aber das liegt im Kern der Spieltheorie, diese Strategie. Also was man ja immer macht, ist, man wählt als Spieler eine Strategie aus. Man muss mal mehrere Strategien zur Verfügung haben, sonst gibt es nichts zu wählen. Ja, insofern ist es, wie gesagt, im Kern. Aber mir ist aufgefallen, dass der spieltheoretische Strategiebegriff letztlich ein anderer ist, als das, was sich die Praktiker darunter vorstellen. Also die Praktiker sind eigentlich dann, wenn die von Strategie sprechen, ziemlich eingeengt aus unserer Sicht. Ja, die stellen sich bereits sozusagen einen abgeschnittenen Spielbaum vor und denken eigentlich in nur, also wenn überhaupt, minimaler Verästelung und eigentlich eher in einem Pfad durch das gesamte Spiel hindurch. Das ist das, was wir selber eher als Partie bezeichnen würden. Eine Strategie im spieltheoretischen Sinn ist das, was wir verkürzt als vollständigen Verhaltensplan bezeichnen. Das heißt also, eine solche Strategie muss für alle Eventualitäten, die passieren können, vorsehen, was dann passiert. Und es geht sogar noch weiter. Sie muss selbst für solche Teile etwas vorsehen, die durch das eigene Verhalten ausgeschlossen werden. Also das heißt, wenn Sie sagen, ich gehe durch die linke Tür, müssen Sie in Ihrer Strategie ebenfalls sagen, was Sie denn tun würden, wenn Sie fälschlicherweise durch die rechte Tür gegangen wären. Ja, also es geht viel, viel weiter konzeptionell als das, was sich Praktiker darunter vorstellen. Und das ist natürlich auch spannend, ja, dann, wenn man so Strategiediskussionen erlebt, also ich jetzt aus spieltheoretischer Sicht von den Praktikern, dann denke ich immer, naja, das ist schon eine, sagen wir mal, etwas blauäugige Sicht.
Das stimmt. Also ich erlebe schon extrem schwer zwei, drei Szenarien überhaupt die aufzumachen, nicht zu reduzieren, ja, sondern überhaupt bereit zu sein, in zwei, drei unterschiedlichen Szenarien zu denken.
Ja.
Und dann logischerweise eher so, ich sag's mal, variablen Cluster zu bilden, mhm, die dann so eine Richtung dann unterstützen oder nicht. Und ja, für einen Spieltheoretiker ist es natürlich dann eine sehr verkürzte Form von ehrlicher Auseinandersetzung mit dem, was passiert.
Ja, natürlich muss man jetzt auch sagen, dass die Beschäftigung mit Szenarien natürlich eine Weise ist, diesen sehr komplexen Begriff so zu verwenden, aufzubereiten, dass man den in der Praxis überhaupt verwenden kann. Es hilft ja nichts, wenn man in der Praxis mit so komplizierten mathematischen Konstrukten umgeht, dass eigentlich keiner mehr die mit Leben füllen kann. Das ist ja das, woran auch die Spieltheorie lange Zeit letztlich gekrankt ist, ja, dass sie einfach nur die mathematische Sicht hatte und sich nie so richtig überlegt hat, was machen wir damit jetzt in der echten Welt. Und da ist, wenn Sie jetzt in Szenarien denken, sicherlich eine valide Methode, mal so vereinfacht über diese Strategien nachzudenken. Ja, man weiß, die volle Strategie können wir sowieso nie abbilden, aber nehmen wir wenigstens mal wichtige Elemente davon raus. Also insofern bin ich ein großer Freund der Szenarioanalyse. Ja.
Das Dilemma, das ich immer so, wenn wir uns mit Strategie beschäftigen, so als zwei Paradigmen oder Vorgehensmodelle dann so reinbringe, ist, wie agil wollen wir sein? Wie sehr sind wir bereit, quasi zu lernen auf dem Weg, auf der Transformation? Weil eine Strategie ist ja immer auch so der Beginn eigentlich einer Reise, auf die man sich dann noch begibt. Wie sehr bin ich bereit zu adaptieren, neue Informationen aufzunehmen und den Kurs immer wieder? Wir sind auf dem Boot, ja, da kommt ein neues Riff, müssen wir aufs Riff umfahren. Das wäre so die eine Idee. Wir versuchen, die Komplexität durch Etappenschritte zu reduzieren und gehen mal einen Weg. Und dann erlebe ich aber viele Unternehmensführer, die vor einer Problematik stehen, dass sie einen riesen Tanker vor sich haben. Manchmal 10, 20, 30, 50, 100, 200.000 Menschen, die dann dort arbeiten. Und wie ist der Bremsweg von einem Tanker? Ich glaube 40 Kilometer. Ja, also so mal sagen, wir gucken mal nur so die nächsten 3 Kilometer vor uns und entscheiden dann immer wieder neu, geht nicht. Es würde auch als unglaubwürdig von den Menschen angesehen werden. Das heißt, das Dilemma, das man hat, ist, die Menschen ausrichten auf eine Richtung, auf ein Thema und sagen, da wollen wir hin, sind wir alle dabei. So ein bisschen Widerspruch ist mit der Komplexität der Wirklichkeit.
Ja, ich glaube, was da wichtig ist, das ist, dass man versteht, dass einzelne Personen ja auch vor Ort jeweils Entscheidungen treffen können. Und dieser Gedanke, man könne sich als Unternehmensleiter hinstellen und einfach jede dieser Entscheidungen vorwegnehmen, ist einfach völlig absurd. Also das ist das, was für meine Begriffe amerikanische Unternehmen viel zu stark machen, dass die immer durch globale Regelungen jede Eventualität regeln wollen, so dass sie dann im Grunde genommen völlig austauschbare kleine Roboter reinsetzen können. Und bei uns in Deutschland war ja immer eher das Konzept, dass wir sagen, das wollen wir nicht, sondern wir geben mal eine Richtung vor und Prinzipien, auf denen basiert wird. Aber die Leute entscheiden vor Ort, nach der Situation, die gerade da ist. Also wir verlassen das in den letzten Jahren ein bisschen, ist zumindest meine Wahrnehmung. Aber das Grundprinzip ursprünglich war schon, dass wir vor Ort gut ausgebildete Leute haben, die kompetent sind, vor Ort auch diese Entscheidungen zu treffen und notfalls eben auch von der globalen Regelung abzuweichen, wenn das in diesem einen Fall gerade sinnvoll sein sollte. Mhm. Und das halte ich auch für wichtig. Das ist ja, ich meine, Sie müssen sich immer fragen, was ist eigentlich auch in so spieltheoretischen Denken beispielsweise besonders? Und die Besonderheit ist da drin, dass man sich Gedanken macht, was wollen denn die einzelnen Spieler? Das sind ja nicht einfach nur Räder in einem Getriebe, sondern das sind ja alles Personen, die sich auch immer entscheiden müssen, ob sie eine Entscheidung umsetzen. Also es ist ja noch auf einer Metaebene, dass sie da was entscheiden können. Und das heißt, man braucht letztlich Anreizstrukturen und auch Informationsverteilung, so dass sie das vor Ort machen können und zwar so, dass sie sich global ausrichten. Und das ist etwas, was in der Spieltheorie schon auch als Konzept sehr oft vorkommt, dass man sich Gedanken macht, was muss man denn tun, damit jeweils auf der kleinen Ebene unten bestimmte Entscheidungen sinnvoll getroffen werden können. Und es ist ja völlig absurd, immer das Gefühl zu haben, jeder hätte sowieso von Anfang an alle Informationen. Das ist ja nicht so. Wir müssen ja ständig im laufenden Betrieb dazulernen. Und wie gesagt, das war meine Wahrnehmung, dass das bei uns in Deutschland ein ganz wesentlicher Vorteil ist. Und durch solchen Murks wie solche vorgegebenen ISO-Zertifizierungen und sowas, die plötzlich alles durch globale Regelungen und Dokumentationspflichten und sowas ersetzen wollen, nehmen wir diesen individuellen Anreiz raus, sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
Ja, in der im Militär unterscheidet man hier Auftragstaktik. Also derjenige muss den Auftrag verstehen, den Sinn, der dahinter ist, oder Befehl, du machst das jetzt genauso, ja, wie ich es dir gesagt habe. Und es sind zwei unterschiedlichste Führungskonzepte, die auch vorhanden sind.
Na, es wird ja behauptet, dass diese Art zu führen im Militär von Napoleon erstmalig erfunden worden ist. Ja? Der schon gesagt hat, Leute, passt auf, das ist die Globalstrategie, das wollen wir am Ende erreicht haben. Aber jetzt guckt ihr mal vor Ort nach, wie ihr das am schlauesten umsetzt und entscheidet dann direkt aufgrund der Informationen, die ihr dort habt, was ihr im Detail macht. Und das war ja eine Zeit lang, hat das hier praktisch alle anderen Armeen völlig überfahren, ne? Die immer global steuern wollten. Und dann gar nicht mehr gemerkt haben, wenn an der Stelle gerade ein zu großer Baum stand oder ein Hügel im Weg war, dann waren die aufgeschmissen. Und die französischen Truppen haben dann einfach sofort vor Ort entsprechende Entscheidungen getroffen, berücksichtigend, wo das global hinauslaufen sollte. Das ist für meine Prüfe schon der richtige Weg.
Das erlebe ich eigentlich auch so bei der Strategieentwicklung. Es braucht erstmal eine Richtung, in die man will. Und dann braucht es logischerweise lokale Kräfte und Fähigkeiten, die das dann auch umsetzen und mit all der Komplexität einer Realität dann auch versucht, dazu zu verbinden. Die spannende Frage ist trotzdem, wie sehr kann ich die Realität und die Zukunft in meine Planung integrieren, dass sie mehr wert ist als das Papier, auf dem sie geschrieben ist.
Also wenn Sie sich mal fragen, was ist eigentlich die Besonderheit bei der Spieltheorie, dann ist für meine Begriffe eine oder die zentrale Besonderheit die, dass wir davon ausgehen, dass es nicht nur einen denkenden Spieler gibt, sondern viele. Und die klassische Entscheidungstheorie, auch das, was wir meistens im BWL-Studium lernen, tut ja so, als gäbe es diese anderen Spieler gar nicht. Also gucken Sie mal die klassischen Entscheidungsmodelle an. Die basieren immer darauf, dass es einen gibt, der eine Entscheidung trifft und das andere ist irgendwie Zufall. Das ist alles angelehnt an die Welt, wo man im Grunde genommen alles Landwirte sind und die gegen das Wetter spielen. Das Wetter richtet sich nicht danach, was man selber macht. Das heißt, man kann das als einen reinen Zufallsmechanismus nehmen. Das ist aber in der heutigen Wirtschaft ja fast nie so. Fast immer ist es ja so, dass andere Spieler ebenfalls denken, also vernunftbegabt sind, wie wir das schon sagen.
Ja,
das macht man sich halt oft nicht klar. Ja? Und dass die eigene Ziele verfolgen und dass diese Ziele zum Teil aber nicht ganz deckungsgleich sind zu den eigenen. Ja, das ist ja auch nicht so, dass man nur Gegner ist, das ist aber eben auch nicht nur Freund. Und dieses Zusammenspiel, das ist ja erstmal das Wichtige, sich zu überlegen, was resultiert denn eigentlich aus diesem Zusammenspiel? Und ich nehme das immer wieder wahr, ich spreche auf meinem YouTube-Kanal sehr oft über solche Themen und ich nehme es immer wieder wahr, dass Leute letztlich erstaunt sind durch so eine spieltheoretische Analyse, weil sie sagen, habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Und das ist meistens das gleiche Element, woran man eben nicht automatisch denkt, nämlich, dass die anderen ja auch irgendwelche Reaktionen zeigen oder dass sie vielleicht auch das eigene Verhalten vorwegnehmen. Ja, das heißt, wenn man dort ankommt, stellt man auf einmal fest, oh Mist, die haben damit gerechnet, dass ich da ankomme. Ja. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich vielleicht für die Spieltheorie neu entdeckt habe, nämlich Strategeme. Ja. Also Strategeme, das sind Kriegslisten und das sind, wenn man so will, sozusagen vorgefertigte Verhaltensmuster. Also Dinge, von denen man einfach weiß, die sind häufiger im echten Leben passiert, im Militär und sonst wo. Und das sind meistens Abläufe, die nicht vollständig rational sind. Und deshalb hat sich die klassische Spieltheorie damit sehr schwer getan. Ja, die denkt ja immer in vollständige Rationalität, also als würde keine von den Parteien einen Fehler machen. Aber in der echten Welt ist es eben so, dass durchaus irgendeine Partei Fehler machen wird und vielleicht auch die andere Partei das antizipiert und darauf aufbauend irgendeine List anwendet. Und deshalb ist es einfach total spannend, sich auch einmal diese eingeschränkte Rationalität anzusehen, bei der man einfach vorgegebene Abläufe einfach mal nur kennenlernt als Ablauf. Ja, dann sieht man plötzlich in der echten Welt, dass man denkt, das kann ja genau so kommen. Ja, denken wir mal darin. Das ist auch, wenn man so will, so eine verkürzte Form, über Strategien nachzudenken.
Ist das nicht, war nicht Sun Tzu quasi so einer der ersten, der mit so den Strategemen angefangen hatte?
Ja, in der Tat. Wir haben das jetzt inzwischen wiederentdeckt, aus China kommend. Ja, also nennt sich eben 36 Strategeme. Das ist auch wahrscheinlich eins meiner meistverkauften Bücher, ja, die 36 Strategeme der Krise, die sich letztlich mit diesen chinesischen Strategemen beschäftigt. Aber was ich da drin auch zeige, ist, das gibt es in unserer Kultur ganz genauso. Ja, also ich zeige da jede Menge so auch sehr interessante Gegebenheiten, ja, wo beispielsweise im alten Rom genau die gleichen Sachen gemacht wurden, die auch in China gemacht worden sind. Ja, also das sind einfach, diese Strategien sind Dinge, die sind ganz tief in unserer menschlichen Art, strategisch zu denken, angelegt. Und es sind Muster, die eben auch über verschiedene Kulturen hinweg, über Jahrtausende hinweg immer wieder auftauchen. Also ich fand das total spannend, das auf einmal zu sehen, ja, dass es eben lauter solche geradezu prototypischen Abläufe gibt, die einem helfen, einfach Situationen zu verstehen. Wie gesagt, es ist nicht vollständig rational. Das ist ja der Grund, weshalb sich eben auch unsere westliche Spieltheorie, unsere mathematische Spieltheorie so wahnsinnig lange schwer getan hat, überhaupt diese Strategien mal aufzugreifen. Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, merkt man, da gibt es ja doch eine ganze Menge Parallelen und sowas. Ja. Und es ist eben am Ende diese eingeschränkte Rationalität, die das für die Alltagswelt auf einmal brauchbar werden lässt.
Ich bin ja ein sehr großer Fan von Dietrich Dörner mit seinem Klassiker »Die Logik des Misslingens«.
Ein tolles Buch, ja.
Ja, finde ich auch. Immer noch, also ich glaube schon 40 Jahre alt mindestens, aber immer noch eines meiner Lieblingsbücher. Er zeigt ja so auf, wie wir oft Ursache-Wirkungsphänomene in ihrer Entwicklung zu wenig wirklich verstehen und nachvollziehen können. Also vielleicht kurz eine Minute, so ein Beispiel aus dem Buch. Da macht er so ein Unternehmensspiel, das man dann spielen kann und man ist ein Entwicklungshelfer und hat dann in
Afrika... Genau, an das Beispiel habe ich auch gerade gedacht. Faszinierend, erzählen Sie es, ja.
Ich war Entwicklungshelfer in Afrika und dann, Kindersterblichkeit extrem hoch, Hungersnot, Missernten, alles Mögliche so und Krankheiten, alles. Und dann sagt man, was macht er jetzt? Ja, und dann ganz klar, wir müssen die Ursachen bekämpfen, ja, wir müssen Kindersterblichkeit reduzieren, also Krankenhäuser bauen. Wir müssen die Landwirtschaft quasi wieder auf Vordermann bringen, also Technologien rein, Dünger, tiefe Brunnen bohren, dass dann Wasser auch da ist. Wir bringen den Leuten bei, wie sie da umgehen und so weiter. Und dann innerhalb von ein, zwei Spielgenerationen sozusagen floriert das Land. echt cool. Die Kindersterblichkeit geht runter, die Bevölkerung floriert. Sie wächst natürlich brutal stark dann auch, weil keine Kinder mehr sterben, heißt dann quasi eine Verdreifachung der Vervierfachung der Bevölkerung in einer Generation. Okay, Grundwasserspiegel sinkt. Brunnen werden noch tiefer gebohrt. Ja. Grundwasserspiegel sinkt noch mehr. Ja. Und dann quasi in der vierten Stufe des Spiels eine florierende Gesellschaft, die auf einmal zusammenbricht, weil die Nahrungskette weg ist. Und auf einmal gibt es dann die größte Hungersnot aller Zeiten.
Und auch, weil die nicht an die Endlichkeit des Grundwasserreservoirs gedacht haben. Ne?
Weil das ein Thema war, das ja einfach ausblieb in der Betrachtung. Und das sind so Ursache-Wirkungsphänomene, die in der Zukunft liegen und die man oft dazu sagt, ja, wie blöd musst du denn sein, dass du das nicht beachtet hast. Ja. Aber die Zusammenhänge, geringe Kindersterblichkeit heißt maximales Bevölkerungswachstum. Maximales Bevölkerungswachstum heißt höherer Nahrungsbedarf. Höherer Nahrungsbedarf heißt mehr Flächen, heißt mehr Wasser und so weiter. Und das wäre ja typisch in der Spieltheorie, solche Phänomene zu beachten.
Ja, wobei da ein weiteres Element reinkommt. Also ich habe ja gesagt, es kommt darauf an, dass auch andere Spieler mit dabei sind. Und die Bevölkerung, die wir dort haben, ist ja in einer solchen Simulation, naja, eben nur simuliert. Aber natürlich ist das sozusagen die Vorstufe. Ja? Die simulierten Wesen in dieser Simulation, die reagieren ja auch auf das, was man ihnen an Möglichkeiten gibt. Und diese Rückkopplung, die wird eben meistens übersehen. Also das beispielsweise jetzt eine Gesellschaft, die eine sehr hohe Kindersterblichkeit hat. Wenn die Kindersterblichkeit auf einmal runtergeht, ändern die ja nicht unmittelbar ihr Verhalten. Ja, die haben sich ja sozusagen nicht daran gewöhnt, dass auf einmal viel mehr Kinder überleben werden. Die verhalten sich einfach nur so, als würden die Hälfte ihrer Kinder wegsterben oder so. Das wollen aber eine bestimmte Anzahl von Kindern haben. Und damit ist auf einmal das, was die an Plan haben und dem, was in der Zukunft passiert, ist ja auf einmal auseinanderlaufend. Ja. Und das ist eben auch wieder so ein eingeschränkt rationales Verhalten. Ja. Also der rationale Spieler der Spieltheorie, der hätte das natürlich dann antizipiert, ja, und hätte sich gleich entsprechend verhalten. Echte Menschen müssen so etwas aber erst lernen. Das heißt, wir haben eine Zeitverzögerung mit drin. Und das ist ja auch eines dieser Elemente, was jetzt hier plötzlich sozusagen neu mit reinkommt, dass wir sagen, wir haben es eben nicht nur mit den rationalen Spielern zu tun, sondern wir haben es mit welchen zu tun, die eben tatsächlich zwischendurch Anpassungsprozesse durchlaufen müssen, ja, die lernen müssen und so weiter, die Informationen bekommen müssen. Und dadurch glaube ich schon, allein, dass man überhaupt mal in diesen Dimensionen denkt, kann man eben komplexere Systeme plötzlich viel besser verstehen. Ja, also dieses systemische Denken und Spieltheorie ist erstaunlicherweise miteinander verwandt, obwohl wahrscheinlich die meisten Literaturrichtungen oder die meisten Vertreter dieser beiden Literaturrichtungen sagen werden, was ist das andere für ein komisches Zeug. Ja, aber tief im Kern sind die ganz nah beieinander.
Und es geht ja noch weiter, wenn wir nochmal bei dem Dörner-Beispiel bleiben, ist ja eigentlich auch nochmal ein weiterer Faktor. Bei den Menschen ändern sich dann auch die Bedürfnisse im Laufe der Zeit. Also wenn man nur ums Überleben gekämpft hat, dann war es ja ausreichend, man hat ein Dach über dem Kopf und genügend Kalorien, um den Tag zu überleben. Wenn der Wohlstand langsam kommt, dann entstehen Maslow'sche Bedürfnisse jetzt auf der Pyramide, die vorher gar nicht da waren. Dann entsteht ein Bedürfnis nach Mobilität, wollen die Leute ein Auto haben. Dann besteht ein Bedürfnis nach anderer Ausbildung und Lebenserfüllungselemente und. Ich merke, dass sie auch oft zu wenig beachtet werden. Ich weiß auch nicht, das ist so der Übergang für mich von logischen Erkenntnissen einer weiteren Evolutionsstufe und zu einem Phänomen, darüber haben wir auch vorhin schon kurz gesprochen, das Thema Emergenz, was aus meiner Sicht sehr spannend ist und viel zu wenig auch verstanden wird.
Ja, also Emergenz ist ein in der Tat unglaublich faszinierendes Phänomen, ne? Das durch das Zusammenspiel auf der Mikroebene plötzlich makroskopisch qualitativ ganz neue Erscheinungen auftreten. Ja, oft hat man das Gefühl, naja, wenn da lauter kleine Individuen auf der ganz elementaren Ebene rumwuseln, dann mittelt sich das schon irgendwie aus. Ja, also stellen wir uns vor, ein Riesenkonzert, ja, wo zigtausend Leute anwesend sind und die klatschen. Dann ist es ja extrem unwahrscheinlich, dass sie alle im gleichen Augenblick in die Hände klatschen. Trotzdem weiß jeder, der so ein großes Konzert besucht hat, dass das plötzlich passiert. Und das kann natürlich nicht aus Zufall passieren. Also das ist völlig ausgeschlossen, dass rein zufällig sowas in unserer Lebenszeit mal auftreten würde. Sondern es gibt Prinzipien, die dazu führen, dass das einzelne Verhalten auf eine solche Weise sich aneinander ausrichtet, dass plötzlich 30.000 Leute gleichzeitig in die Hand klatschen. Und das ist ein Emergenzphänomen, dass man auf einmal makroskopisch eine ganz neue Struktur sieht, die aus lauter mikroskopisch ursächlichem Verhalten heraus resultiert. Völlig erstaunlich. Also ich mache häufiger, wenn ich Vorträge halte, mache ich mit dem Publikum auch solche Publikumsspielchen. Und faktisch läuft das darauf hinaus, dass die so eine Art Rechenaufgabe haben. Und das Faszinierende ist, dass die als Publikum insgesamt diese Aufgabe lösen durch Karten hochhalten. Ja, also jeder steuert sozusagen aus seiner Mikroebene irgendetwas und entscheidet sich halt so, wie er gerade glaubt, dass es für dem, in dem einen Augenblick für ihn selber von Vorteil ist. Und es lässt sich ziemlich exakt vorhersagen, wo das Ganze hinführen wird. Und das sind genau solche Emergenzerscheinungen.
Und da tue ich mich immer in der Strategieentwicklung super schwer. Also so, wenn wir zum Beispiel schauen, wie der Wechsel vom Handy als Telefoniegerät zum Handy als der tragbare Lebensbegleiter für alle Lebenslagen sich entwickelt hat. Ich schaue immer mal wieder regelmäßig, wie oft ich mein Handy pro Tag anhabe. Es ist erschreckend, wie viel Zeit ich damit verbringe. Und das sind so Phänomene, die hätte man vor 20 Jahren, war kurz vor Apple, vor dem iPhone, wer wäre auf die Idee gekommen, dass man quasi 10, 15 Stunden pro Tag teilweise mit dem Ding dann verbringt.
Na gut, man hätte drauf kommen können. Ja. Aber natürlich, ist ja so. Ne? Also eigentlich, wenn man jetzt weiß, wie viel Computer so können und man auf einmal weiß, man kann einen vollkommen leistungsfähigen Computer einfach in der Hosentasche mit sich rumtragen, dann ist es eigentlich wenig erstaunlich, dass man ihn auch die ganze Zeit benutzt, ne, wenn man es so betrachtet. Aber wir sehen daran natürlich, das lässt sich rückwirkend leicht sagen. Ja, im damaligen Zeitpunkt ließ sich das natürlich überhaupt nicht leicht sagen, denn es hätten alle möglichen anderen Sachen passieren können. Das sieht dann nach hinten immer so aus, als gäbe es nur einen möglichen, oder es hätte es auch damals nur einen möglichen Weg gegeben. Aber wer weiß, vielleicht hätte es ja irgendwelche ganz anderen Entwicklungsrichtungen gegeben, bei denen es sich völlig anders entwickelt hätte, an die wir jetzt nicht mehr denken, weil es eben nicht so gekommen ist.
Das Interessante war, es gab ja vorher schon gab ja vorher schon Handys, die Computerfunktionen hatten. Und spannend war, also meine Interpretation, die Einfachheit der Bedienung hat es zu einem Massenphänomen gemacht. Ich muss nicht eine Schranke überwinden und wuff, auf einmal geht's dann quasi in die Breite.
Ja, es liegt natürlich auch daran, dass Apple jetzt sehr stark so einen Hype verursachen konnte. Ja, es ist halt so eine Firma, die damals irgendwie cool und hip und weiß ich was nicht alles war. Und damit waren die auf einmal hipper als alternative Ansätze, die es gegeben hat, die zum Beispiel mit einer Tastatur unten gearbeitet haben. Ja. Aber ich sage ja, das ist rückblickend, sagt man, das ist klar, dass das so gekommen ist. Ich kann mir sehr gut andere Welten vorstellen, in denen das auch anders gewesen wäre.
Ja.
Aber da wir gerade von Emergenz gesprochen haben, was Sie eben geschildert haben, ist ja das Verhalten des Einzelnen. Das ist ja schon schwierig genug vorherzusagen. Aber was ja jetzt passiert ist, dass die gesamte Gesellschaft sich auf einmal anders verhält. Auf einmal sind ja Kontaktbeziehungen anders, als sie vorher waren. Auf einmal sind, also B2C, wie das so schön heißt, ist auf einmal anders, als es vorher war. Es entstehen auf einmal völlig neue Phänomene der Produktbeurteilung. Zum Beispiel. Also dadurch weiß ich, dass man gegenseitig Empfehlungen geben kann und solche Dinge. Das heißt also, es entsteht plötzlich eine ganz andere gesellschaftliche Struktur aus der Sache heraus. Und das wird ja meistens völlig übersehen. Also wir sehen die technische Ebene davon und sagen, es ist ja erstaunlich, dass wir auf einem Gerät sowohl die Taschenlampe als auch einen Kompass als auch weiß ich was nicht alles haben. Ja. Aber das Erstaunliche ist ja, dass das eben dazu führt, dass wir plötzlich anders leben, als wir es vorher getan haben und auf einer ganz anderen Ebene neue Strukturen entstehen. Also beispielsweise die Veränderung der Innenstädte ist ja sicherlich auch zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass wir eben plötzlich Onlinehandel, also zum einen als wichtiger empfinden, zum anderen aber dort auch mehr machen können. Ja, also die beispielsweise Spezialprodukte, also jeder will ja eigentlich irgendwelche Spezialprodukte, die kriegt man ja überhaupt gar nicht mehr auf der Seil oder so, wenn man da jetzt durch die Einkaufsstraße geht. Ja. Das heißt also, es hat Rückwirkungen auf ganz andere Stellen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte.
Ganz genau. Und das Spannende ist also so ein Phänomen der Emergenz, das mir immer so einfällt, ist, wie ist es erklärbar, dass ein Neuronklumpen in einem Kopf ein Bewusstsein entwickelt.
Ja.
Ja, weil jedes einzelne Neuron in seiner Verbindung wäre jetzt nicht ausreichend, um ein Phänomen des bewussten Denkens und der Auseinandersetzung mit sich selbst als lebendes Wesen sozusagen mit sich bringt. Und ab einer gewissen Komplexität von Interaktionen, von was auch immer, Neuronen im Kopf, von Menschen in einer Gesellschaft, entstehen Dinge, die wirklich schwer voraussehbar sind. Und das ist das, was ich so immer mit dem Begriff Emergenz in Verbindung bringe.
Naja, entwicklungsgeschichtlich hat die Emergenz ja schon viel früher eingesetzt. Also Sie müssen sich fragen, wie kann es ja eigentlich überhaupt jemals passiert sein, dass solche komplexen Strukturen wie die großen Moleküle, die sie zur Entstehung des Lebens brauchen, dass die überhaupt entstehen. Und wenn man das auch sich vorstellt, das wäre rein zufällig, dass ein solches Molekül entsteht, das können Sie vergessen, das ist genauso unwahrscheinlich wie das, was wir vorhin mit dem Fußballstadion hatten, dass da alle Leute zum gleichen Augenblick in die Hände klatschen. Das heißt, es muss andere Prinzipien geben, die dahinter stehen. Und da gibt es beispielsweise eins, also eine Theorie von auch von Nobelpreisträger übrigens, Manfred Eigen, der das Hypercycle nennt, ja, also das ist also Hyperzyklus. Ja. Und die Idee dahinter ist, dass sich hier bestimmte Enzyme gegenseitig stützen. Ja, also die Existenz von A hilft B und B hilft C und C hilft A. Und damit bilden die eine Kette, die insgesamt eine höhere Komplexität hat als das, was reingegangen ist. Also der hat auch ein super spannendes Buch darüber geschrieben. Das heißt einfach nur das Spiel. Ja. Und da drin beschreibt er tatsächlich präbiotische Evolution. Und das ist total spannend zu sehen, dass also das, was wir als Evolution kennen, das, was wir auch unter Menschen hier wahrnehmen, das, was wir eben beschrieben haben, dass das bereits auf Molekülebene stattfindet und sozusagen zwangsläufig, in Anführungsstrichen, zum Leben geführt hat.
Ja? Sehr cool, macht auch irgendwie Sinn und bestätigt eigentlich, übrigens, ich arbeite auch gerade an einem Buch zum Thema Emergenz.
Echt, ja?
Das ist so fasziniert. Das sind quasi komplexe Phänomene, die in Wechselwirkung stehen. Mhm. Und also das Buch muss ich mir mal holen. Das klingt sehr spannend.
Ja, ja, also das ist wirklich total cool. Ich habe den Manfred Eigen auch noch kennengelernt. Ja, der ist inzwischen leider verstorben, ja, aber ist relativ alt geworden. Ja. Und der war schon ein unglaublich brillanter Denker irgendwie, ja. Der war richtig cool. Lustigerweise hat der ja sozusagen als erster Deutscher übrigens auch einen Nobelpreis für seine Forschungen bekommen. Ja. Er hat das selber, obwohl er es das Spiel genannt hat und obwohl er dort eigentlich immer von Spieltheorie spricht, hat er immer gesagt, nee, was ich mache, ist ja eigentlich gar nicht Spieltheorie. Ja, aber es ist natürlich Spieltheorie in Reinkultur, was er macht, nur aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers. Ja. Das sind die gleichen Prinzipien und sowas. Ja. Also es ist, wie gesagt, total spannend zu sehen, dass man dort eben aus den verschiedensten Richtungen kommt, am Ende doch immer wieder bei dieser Theorie landet, ja, und manchmal vielleicht auch gar nicht so richtig wahrnimmt, dass es so war. Ja.
Das ist etwas, was mich jetzt eh beschäftigt. Was sind emergente Phänomene, die in den nächsten Jahren auf uns alle zukommen werden. KI sagt man ja ganz viel, da kommt nochmal etwas, wo sich Dinge, die jetzt noch nicht vorhersehbar sind, entstehen werden. Gesellschaften in ihrer Art und Weise, wie sie sich entwickeln. Also eigentlich müssen wir mal so eine Art Emergenzboard erstellen, wo wir mal so ein paar Hypothesen, aber die müssen wir mit der Kenntnis von jetzt machen, was dann wieder sehr schwer ist, um mal so ein paar Hypothesen zu bilden. Was könnte denn da kommen?
Ja, das Problem bei Emergenzphänomenen, das besteht darin, dass sie das eigentlich immer nur nach dem Fakt sagen können. Es ist ja qualitativ anders. Das ist ja gerade das Besondere dabei. Ja, also wir denken meistens ja in quantitativen Zusammenhängen. Wir sagen, weil das eine mehr kommt, passiert das und so weiter, quantitative Zusammenhänge. Aber irgendwann mal zeigt dieses Gesamtsystem andere charakteristische Eigenschaften als das, was aus diesen Teilen herauskommt. Ja, und diese anderen charakteristischen Eigenschaften, die sind es ja, was die Emergenz ausmacht. Also sie hatten eben noch Moleküle, tote Moleküle, und auf einmal haben sie Leben. Ja, das ist das Besondere dabei. Und jetzt vorherzusagen, dass es Leben geben wird und darin noch vorherzusagen, dass dieses Leben irgendwann mal Bewusstsein entwickelt, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt.
Jetzt haben Sie mich voll ertappt, weil jetzt wollte ich wieder quasi mit dem Denken und dem Wissen von heute quasi emergente Phänomene zu.
Naja, was man natürlich machen kann, ist, dass man sich Szenarien überlegt. Ja, das ist das, was wir ja vorhin hatten. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Also wir sollten ja nicht einfach blind in die Zukunft stapfen. Ja? Also wir sollten schon mal überlegen, was kann man denn da vorhersagen. Und ich glaube, eine Sache, die auch eine relativ sozusagen eine sichere Wette ist, die ist, dass wir ein viel engeres Zusammenspiel dieser Intelligenzformen haben. Ja? Also der natürlichen Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz. Also ich merke das ja schon, wie man heutzutage im Alltag arbeitet. Die Art der Recherche hat sich ja verändert. Die Art und Weise, wie man eigene Fehler korrigiert, wie man lernt und so weiter, hat sich ja verändert, weil wir auf einmal mit künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten. Das ist eine Sache, die habe ich selber schon seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, immer erzählt, dass es sowas geben wird. Aber ich bin immer ausgelacht worden. Ja, da haben wir gesagt, ja, so ein Professor und Science-Fiction-Leser und sowas, ja, das kommt ja nicht. Aber das ist auf einmal da. Was es bedeutet, war mir damals aber auch nicht klar. Ja, also das, an welchen Stellen das tatsächlich zu Änderungen führen wird in der Geschäftswelt und so weiter, in der Art zu leben, das war mir überhaupt nicht klar, obwohl ich das Phänomen als solches, glaube ich, ganz gut vorweggenommen habe, weil es auch wirklich das mal auf der Hand liegend ist. Ja. Und das können wir jetzt für die Zukunft auch so machen. Ja. Wir sollten dann vielleicht noch den nächsten Schritt auch hinkriegen, den ich immer nicht schaffe, nämlich sich zu überlegen, was bedeutet denn das eigentlich tatsächlich im echten Leben. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen viel verlangt. Ja. Vielleicht reicht es auch erstmal, wenn man das sozusagen gedanklich vorweggenommen hat, das Phänomen als solches, und sich dann die gesellschaftlichen Phänomene davon schneller zu eigen machen kann, ja, dass man schneller lernt, wo es hingegangen ist.
Das könnte vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast sein.
Ja, das stimmt.
Danke, dass Sie hier waren.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Und dann lasst uns mal schauen, welche emergente Phänomene in den nächsten Jahren auf uns zukommen.
Ja, ja, und wenn Ihr Buch fertig ist, dann sagen Sie mir Bescheid. Oder wenn Sie einen Probeleser brauchen, bin ich auch gerne dabei.
Danke.
Das war die Episode mit Professor Dr. Christian Rieck und unserem CEO Dr. Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Fidor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.